Ja, es handelt sich aber nur um zwei Verse, und zwar Jakobus 5, 19 und 20. Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wer einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken.
Ja, wir haben ja vorhin von René schon gehört, worum es heute geht. Das habe ich letztes Mal auch schon angekündigt. Wir beschließen ja heute den Jakobusbrief oder unsere Predigtserie, die wir irgendwann im Januar angefangen haben und dann ja verzögert wurde. Jetzt ist es, geht's dem Ende zu, und es geht heute nur um zwei Verse. Ein Abschluss, und die zwei Verse haben es noch einmal richtig in sich. Ein bisschen leiser drehen, bin zu laut. Ja. Und diese beiden Verse haben es richtig in sich. Also das ist bei einem Brief, wenn man so eine Predigtserie macht, dann muss man gewisse Sachen einfach sich widmen. Sonst kann man das so schön umschiffen und spricht das eben nicht an, weil man vielleicht selbst als derjenige, der für die Predigt zuständig ist oder die Verantwortung dafür trägt, das gerne mal umschiffen würde oder eben nicht ansprechen würde, weil es zu herausfordernd ist. Aber in dem Fall bleibt mir nichts anderes übrig, als darüber zu predigen und über diese beiden Verse zu predigen. Das ist doch eine große Herausforderung. Denn Vers 19 sagt, liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn. Und dann Vers 20, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Also es gibt eine Verantwortung, sagt Jakobus. Es gibt eine Verantwortung, die wir haben, eine geistliche Verantwortung, die wir füreinander haben. Aber zunächst mal muss man feststellen, dass ein Abirren von der Wahrheit, wie es gerade das Neue Testament in mehreren Stellen klar macht, eine geistliche Tatsache ist. Ja? Der Mensch, der Jünger Jesu, der Nachfolger, kann von der Wahrheit abirren. Das heißt, einmal gerettet, immer gerettet, ist ein Trugschluss. Der Mensch kann sich verirren, kann verwirrt werden, kann von der Wahrheit abirren. Es kann so weit kommen, dass er sogar vom Glauben abfällt, dass er Gott verlässt. Jakobus hat in dem Beispiel jetzt hier keinen konkreten Fall vor Augen, sondern er rechnet ja generell mit der Möglichkeit, dass selbst gestandene Christen, Christen, die schon Jahre im Glauben stehen, Gefahr laufen können, von der Wahrheit abzuirren. Das heißt, in eine falsche Richtung zu gehen. Und die christliche Wahrheit ist eben nicht nur eine intellektuelle oder philosophische, abstrakte oder theoretische Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, die immer direkt mit dem Leben verbunden ist. Das heißt, es ist eine Wahrheit, die, der man nicht nur intellektuell zustimmen kann, der man nicht nur sagen kann, ja, das halte ich für wahr, sondern es hat etwas mit meinem eigenen Leben zu tun. Und das ist die große Schwierigkeit. Ich kann zwar sagen, das eine, aber mache ich das auch? Ja? Ich kann Wasser predigen und Wein trinken, ich kann etwas sagen und es aber nicht selbst in die Tat umsetzen. Und in der christlichen Wahrheit ist es immer die Zustimmung zu dem, der man intellektuell zustimmt, hat auch direkt etwas mit dem eigenen Verhalten und mit dem eigenen Lebensstil zu tun. Das kann vor allem der Apostel Johannes sehr gut beschreiben. Und er macht das auch im ersten Johannesbrief. Kann ich das jetzt mal kurz vorlesen? Hier schreibt er, ihr Lieben, glaubt nicht jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Also was Johannes hier in seinem Brief auch nochmal klar macht, ist das, was Jakobus kurz anspricht. Es gibt eine Verwirrung. Es gibt einen Feind der Gläubigen, Satan und seine Engel, seine Teufel. Und ihr Ziel ist es, die Heiligen vom Weg der Wahrheit abzubringen, sie hinauszuführen. Und Gott lässt ganz bewusst diese Versuchung zu. Er lässt zu, dass jeder Einzelne in diese Konflikte gerät. Ganz einfaches Beispiel. Du hast einen schlechten Orientierungssinn. Wie kann man dem Abhilfe schaffen? Indem du dich immer wieder mal verirrst oder in Situationen kommst, wo du dich verirrst und dir helfen musst, da rauszukommen. Ja, so wirst du dieses überwinden und wirst besser und besser und besser werden. Ja, mit der Anstrengung wirst du besser. Eine fremde Sprache erlernt man, indem man Vokabeln lernt, indem man die Satzstellung sich ansieht, indem man die fremde Sprache hört. Das ist ganz klar. Also von nichts kommt nichts. Und genauso ist es in geistlichen Dingen. Ja, indem man einfach immer alles glatt läuft, alles wie gebügelt, nur die Wahrheit hört und sieht und tut, wird man nichts lernen, wird man nicht wachsen, wird man nicht vorauskommen und kann dadurch auch niemals andere lehren oder andere mal in die Wahrheit hineinführen. Und deswegen lässt das Gott zu. Gott lässt es zu, dass wir verwirrt werden, Gott lässt es zu, dass wir angegriffen werden und dass wir eben in solche Verstrickungen kommen können. Es gibt aber verschieden schwere Grade der Verehrung, zumindest was die Bibel sagt. Hier lese ich mal kurz aus dem Judasbrief. Das wird fast nie zitiert, weil der hat nur ein Kapitel. Und hier schreibt Judas: Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Also, hier ist schon ein Aufruf, dass wir Menschen aus dem Feuer reißen sollen. Im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 1, schreibt Paulus an die Galater: Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid, und seht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also, das heißt, Menschen zu helfen, die eben von einer Verfehlung ereilt werden, die in die Irre gehen, aber gleichzeitig soll man aufpassen, dass man nicht selber auch noch verstrickt wird. Also es bedeutet auch eine Gefahr, sich dem einzulassen. Und 1. Johannes 5, 16, 17 sagt er dann schon: Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten, und Gott wird ihm das Leben geben, denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Seit ich Christ bin, glaube ich, frage ich mich, was denn diese Sünde zum Tode ist. Kein Ausleger kann es genau sagen. Es gibt verschiedene Theorien darüber, aber die Bibel macht das an kleiner Stelle klar. Was ist denn jetzt eine Sünde zum Tode? Das Johannes sagt, wenn jemand den anderen sündigen sieht, dann soll man bitten um ihn, um diesen Menschen, und Gott wird ihn erretten. Aber es gibt eine Sünde zum Tode. Das sagt Johannes, ihr sollt nicht einmal bitten für diese Person. Eine Theorie, die ich gehört habe und mit der ich eigentlich auch am meisten anfangen kann, ist, diese Sünde zum Tode ist wahrscheinlich die Sünde, von der der Mensch nicht bereit ist, umzukehren. Wo er nicht bereit ist, sagt, nein, ich will nicht, ich gehe weiter in diesen Weg hinein, mich interessiert die Wahrheit nicht. Das ist eine Theorie, die ich gehört bzw. gelesen habe, mit der ich persönlich auch am meisten anfangen kann. Aber wir Menschen sind eben schwach und wir können anderen, oder wir sollen uns auch auf unsere Geschwister verlassen können, dass sie sie bitten für uns und uns helfen, wenn wir uns irgendwo verwirren, falsch denken, um aus diesen Situationen herauszukommen. Der schwerste Grad des Wegbewegens von Gott, den beschreibt der Hebräerbrief in Kapitel 6. Ich kann das mal kurz vorlesen, und zwar in den Versen 4 bis 6. Hier sagt er dann, es ist unmöglich, dass die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben, die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, dass sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Also diese Stelle beschreibt hier einen Menschen, der sich bekehrt hat. Und bei einer Bekehrung erlebst du etwas. Du spürst die Kräfte der zukünftigen Welt. Du schmeckst diese himmlische Gabe. Du schmeckst das, was da wartet. Da ist eine Freude in dir, die hochkommt, die unbeschreiblich ist. Das ist schon ein Ausblick auf das, was in Ewigkeit auf den Christenmenschen wartet. Und hier gibt es dann aber diejenigen, die sich dann doch wieder abgewendet haben von dieser Wahrheit und Jesus nicht mehr folgen wollen und die zurückzuführen, noch einmal zum Glauben, noch einmal zu restaurieren, noch einmal zur Umkehr zu bewegen, sagt, diese Stelle ist unmöglich, das geht nicht mehr. Also wir sehen verschiedene Grade, die für uns nicht klar sind. Man weiß es nicht, wo ist hier jemand, ein Bruder, eine Schwester, einfach nur, der sich verirrt hat, verwirrt hat, und wo ist jemand, der mutwillig sündigt, der sagt, ich will einfach nicht mehr, wo wir Stopp machen sollen, wo wir nichts mehr machen können. Und das herauszufinden, ist wahrscheinlich unsere Verantwortung auch, die uns von Gott gegeben worden ist. Als ich junger Christ war, sind einige Geschwister der Gemeinde, wo ich war, anfangs, wo ich dachte, die verlassen jetzt hier alle Gott. Ja? Der geht weg. Und ich habe ihr eine Verantwortung gesehen und bin der nicht gerecht geworden. Ich war überfordert mit der Situation und habe mich deswegen auch ganz stark da rausgenommen und gesagt, ich habe sowieso keine Chance, ich habe sowieso keine Möglichkeit, irgendeinem zu helfen oder in die Wahrheit weiterzuführen oder mit dem in der Wahrheit zu gehen. Aber ich denke heute im Nachhinein, das war auch falsch gedacht, und das ist eben als junger Christ, hat man doch ein sehr begrenztes Sichtfenster. Man erkennt oft nicht, welche Wege der andere geht. Und bei mir war es auch so, dass ich sehr eng war in meinem Denken. Das heißt, der eine hat mal kurz nach links ausgeschlagen, war schon vom Glauben abgefallen. In meinem Denken dabei war das aber nicht der Fall. Das heißt, Gott gibt uns die Verantwortung füreinander. Aber bin ich in der Lage, jemanden zu erretten? Bin ich überhaupt in der Lage, meine Menschen da rauszuführen? Ich denke, nein, ich bin als Mensch nicht in der Lage. Ich muss mich vielmehr fragen, mache ich mich zu einem Werkzeug Christi? Dann ist vielmehr die Verantwortung bei Jesus selber und ich bin sein Diener. Und ich bin sein Werkzeug eben in dem Fall dieser Person. Und das ist befreiend auf der einen Seite, weil ich sage, ich bin ein Mensch, der das tun kann, was er in der Lage ist zu tun, aber auch nicht mehr. Und Jesus selbst ist derjenige, der arbeitet und mit dem Werkzeug, eben vielleicht meiner Person oder deiner Person, um einem anderen zu helfen. Und das fühlt sich wesentlich erleichternder an. Ich hoffe nicht, dass ich da mich aus der Verantwortung herausrede durch so etwas, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um dem gerecht zu werden, was diese beiden Verse im Jakobusbrief von uns fordern. Es gibt natürlich auch noch andere Bibelstellen und die wollte ich jetzt mit euch gemeinsam anschauen, die das beschreiben, dass eben die Verantwortung da ist. Paulus schreibt an Timotheus, indem er zu ihm sagt, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Also, Timotheus soll Acht haben auf die Lehre, die ist schon so wichtig, die ist so elementar, Acht zu haben auf diese Lehre, dann auf sich selbst, auf seinen eigenen Lebensstil und damit werden die gerettet, erst einmal er selbst und die dich hören, die auf dich hören, die das auch mitmachen. Und im zweiten Brief sagt Paulus dann zu ihm oder schreibt Paulus an ihn, ein Knecht des Herrn, also wie er sein soll, der soll nicht streitsüchtig sein, soll freundlich gegen jedermann im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Und diese Verse sagen eigentlich sehr viel aus. Denn Menschen, die abirren von der Wahrheit, sind verstrickt vom Teufel und reagieren wahrscheinlich auch böse. Das heißt, ein Knecht des Herrn muss Böses ertragen können. Der muss schon ertragen können, dass die andere Person nicht so reagiert, wie man es gerne hätte oder wie man es vielleicht von einem Christen erwartet, sondern wo Vorwürfe kommen, wo böse Worte kommen und so weiter. Da Böses zu ertragen, im Lehren geschickt und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Und dann kommt der Satz, ob Gott ihnen Buße gibt, die Möglichkeit zur Buße, die Möglichkeit zur Umkehr, um wieder die Wahrheit zu erkennen, um wieder auf den rechten Weg geführt zu werden. Das ist das Beispiel Timotheus. Es gibt auch das Beispiel des Petrus und er schreibt an die Ältesten, er sagt, liebe Älteste, ich, ein Mitältester, ich bin auch so wie euch und Zeuge der Leiden Christi, der ich teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Also die Verantwortung, die Gott auch jedem Einzelnen irgendwo gibt, aber vor allem gibt es hier den Leitern der Gemeinde, den Ältesten, auf die Herde zu achten, dass keine Irrlehre reinkommt, zu achten darauf, dass keiner zurückbleibt. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung. Paulus beschreibt das auch in der Apostelgeschichte, und zwar bei seinem Abschied aus Ephesus. Hier sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Wieder an die Ältesten. Zuerst auf sich selbst achten, auf dein eigenes Leben, auf deinen Lebensstil und dann auf die Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und jetzt kommt das von Paulus. Denn ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Die Drohung stellt Paulus in den Raum. Es wird passieren. Er schreibt auch nicht, bitte zu Gott, dass es nicht passieren möge. Nein, es ist eine Tatsache, es wird passieren. Nach seinem Abschied, er hat hier 3 Jahre lang gelehrt, gearbeitet in Ephesus. Er musste weiter, er musste gehen und die Gemeinde musste für sich selbst jetzt sorgen und musste das jetzt in die Tat umsetzen. Und der Angriff kommt, die Verwirrung kommt. Wir lesen darüber, Verwirrung war ja ganz populär damals vor 2000 Jahren, die Juden kamen. Die waren eifersüchtig. Die haben das gehasst, dass Leute angefangen haben, Jesus nachzufolgen und dass das der neue Weg sein soll. Ja, die haben gelehrt, dass die Leute sich beschneiden lassen müssen. Die haben gelehrt, dass sie hergehen und das ganze alte Testament, also die Gebote des Alten Testaments beziehungsweise die Gesetze halten sollen. Ja, solche Dinge. Heute geht's eher in die andere Richtung. Ja? Braucht ihr nicht mehr zu halten. Das ist alles viel zu eng. Jesus hat euch befreit. Ihr seid frei. Der christliche Lebensstil hat etwas mit Freiheit zu tun. Man muss da nicht mehr so am Buchstaben kleben. Man muss die Gebote nicht mehr so genau nehmen. Ja? Glauben reicht. Zu wissen, dass Jesus Gott ist, reicht. Ah, vielleicht ist das sogar schon zu viel. Alle Gläubigen sind irgendwo gut und ist, für alle ist alles richtig und gut. Ja? Allversöhnungsglaube. So viele Irrlehren, die da sind. Man muss immer wieder die Augen aufmachen, in die Schrift schauen, zuerst mal mich selbst prüfen, bin ich noch in der Lage, glaube ich Gott? Ja, wo sehe ich Gott? Durch die Heilige Schrift. Was sagt er mir? Bin ich selber auf dem richtigen Weg und kann ich dann auch anderen Menschen helfen, auf diesem Weg zu kommen und wieder auf diesem Weg weiterzugehen? Und immer zu wissen, dass man selber dazu nicht in der Lage ist, den anderen zu bringen, sondern Gott ist es, der den Bogen hinspannt, der das Entscheidende macht, weil er der ist, der arbeitet, der Kopf der Gemeinde ist und ich selber bin nur das Werkzeug, ja? Manchmal die Bohrmaschine oder der Bohrhammer, beim nächsten Mal der Schraubendreher, was auch immer er gerade nötig hat und deswegen besteht ja eine Gemeinde auch aus vielen und nicht aus einem oder zweien, nicht aus einer eierlegenden Wollmilchsau, sondern aus mehreren Menschen, die Gottes Werkzeuge sind, damit sie seinen Willen tun. Den anderen eben seine Wege gehen zu lassen, schreibt die Wuppertaler Studienbibel, hat nichts mit Toleranz zu tun, sondern ist ein Zeichen von Lieblosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Boah, das ist so eine Herausforderung, auf mich selbst zu schauen und zu sagen, ja, wie viele Menschen habe ich einfach gehen lassen, um den Konflikten aus dem Weg zu gehen oder zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber es ist eben ein Zeichen von Lieblosigkeit und Verantwortungslosigkeit, wenn man den anderen seine Wege gehen lässt und macht nur. Es gibt diese Grenzen, wo der andere einfach nicht will, wo er nicht mag, wo es nicht mehr weitergeht. Aber zumindest sollte ich mit Gott gemeinsam versuchen, dem anderen zu helfen, um ihn wirklich auf den Weg der Wahrheit zu bringen, wenn ich erkenne, dass er sich auf einem falschen Weg befindet. Also diese große Verantwortung gibt Gott uns Menschen. Im Alten Testament gibt es eine Person, die mit dieser Verantwortung betraut wurde. Und das ist der Prophet Hesekiel. Da gibt es drei Kapitel darüber in seinem Buch. Das ist ja so der vierte große Prophet nach Jesaja und Jeremia und Daniel. Und Hesekiel wurde von Gott beauftragt. Er sagt zu ihm, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Und was er hier jetzt sagt zu ihm, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Also der Auftrag, der an Hesekiel galt, dem anderen zu sagen, dass er sich bekehren soll, wenn er das von Gott aufs Herz gelegt bekommen hat. Ob der andere dann sich entscheidet, Buße zu tun oder nicht, das ist nicht mehr in der Verantwortung des Propheten Hesekiel in dem Fall. Ja? Das ist natürlich, der andere entscheidet, der hat seinen freien Willen. Aber du musst es ihm sagen, sag Gott zu Hesekiel. Das Schöne bei Hesekiel ist, was ich dann mal gelesen habe, ist, und zwar ein Kapitel weiter vorne, danke Joachim, hier schreibt er, auch Kapitel 3, Es geht ja darum, dass Israel so ein Haus des Widerspruchs ist und dass die nur ganz schwer sich etwas sagen lassen. Dass es nur ganz, ganz schwer ist, den Juden die Meinung zu sagen, Gottes Meinung zu sagen. Und als schwacher Mensch fühlt man sich dann oft nicht in der Lage, das in die Tat umzusetzen, das auszuführen. Aber Gott ist ein Gott, der gerecht ist und fair ist. Das heißt, wenn er auch dir eine Last auferlegt, den Mount Everest zu beklimmen, dass du den drauf gehst, dann wirst du von ihm auch die Kraft bekommen, dort drauf zu gehen. Was er bei Hesekiel gemacht hat, war Folgendes. Ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht und deine Stirn so hart wie ihre Stirn. Ich habe deine Stirn so hart wie einen Diamanten gemacht, der härter ist als ein Kieselstein. Darum fürchte dich nicht, entsetze dich auch nicht vor ihnen. Also, er hat seine Stirn, Hesekiels Stirn wurde hart gemacht wie ein Diamant. Und wir wissen aus der Werkzeuglehre zum Beispiel, werden ja Diamanten eingesetzt, weil es der härteste oder mitunter der härteste Stein ist. Genau kenne ich mich jetzt auch nicht aus, da müsste man Marco Hoffmann fragen, der könnte das genau sagen. Aber ein Diamant ist eben das härteste, was es gibt. Und damit kannst du durch jedes andere Material durchgehen. Und das hat er bei Hesekiel gemacht. Ich habe deine Stirn so hart gemacht. Du brauchst keine Angst zu haben vor ihnen. Du brauchst keine Angst zu haben vor irgendeinem Menschen. Ich habe dich hart gemacht. Und dieses Versprechen hat eben Hesekiel bekommen. Gott hat das bei ihm ausgeführt, dass er ihn hart gemacht hat, damit er die Dinge tun kann. Und wenn du dich ängstlich fühlst, wenn du dich ängstlich fühlst, dem anderen etwas sagen zu können, dem anderen, dass du vielleicht zu schwach bist oder dass der andere dir etwas tut, verlass dich auf Gott, dass er dir in der Situation eine harte Stirn gibt, dass du dem anderen die Stirn bieten kannst. Das ist das, was er zu Hesekiel gesagt hat. Und abschließen wollte ich die Predigt jetzt, ich glaube, mit der Kernstelle der heutigen Predigt, mit der Kernbibelstelle, mit dem, was das Wichtigste ist für uns und was das Wichtigste ist, was wir uns merken sollen. In dieser ganzen Frage Bekehrung vom Irrweg, jemand verläuft sich, jemand verirrt sich, jemand geht irgendwelche Wege. Die Hauptstelle, das, was wir im Herzen tragen sollen, die jeder von uns wissen sollte, da steht sie, 3 Uhr morgens rufe ich bei Sigrid an, wo steht das und das? Und Sigrid sollte wie aus der Pistole geschossen sagen können, Matthäus Kapitel 18, Vers 12 bis 14, da steht geschrieben, was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin, um das Verirrte zu suchen. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eins von diesen Kleinen verloren geht. Das ist so eine wichtige Stelle, weil wir wissen, hier sehen wir Gottes Herz. Hier sehen wir Gottes Herz für jeden Einzelnen. Ich habe ein wunderschönes Bild mal gesehen und träume davon, dass wir vielleicht mal einen Künstler finden, jemanden, der uns das zeichnen kann, der das malen kann. Dieses Bild von dem Hirten, der mit dem Schaf über seinen Schultern von Abwegen wieder zurückkommt zur Herde und sich freut über dieses eine, das sich verlaufen hat. Und die 99, die da in Ruhe grasen, die hat er sein lassen, weil er sich auf die Suche gemacht hat nach diesem einen. Und ich glaube, der Auftrag, den wir von Gott haben, ist, uns darauf zu verlassen. Er ist Gott, wir sind Werkzeug, wir können von ihm geführt werden, wir sollten uns von ihm benutzen lassen, um den anderen zu helfen. Wir selber sind ja nicht in der Lage dazu, das zu tun, weil wir einfach die geistliche Kraft oder Macht nicht haben, aber von ihm geführt zu werden um dem anderen zu helfen, das ist unser Auftrag. Also dafür müssen wir offen sein, dafür müssen wir einen klaren Blick haben, dass Gott das möchte. Denn er möchte nicht, dass sich irgendeiner verläuft. Er möchte nicht, dass der Gottlose stirbt, steht übrigens auch in Hesekiel. Er möchte, dass jeder zur Wahrheit findet, dass jeder Buße tut, dass jeder umkehrt, dass jeder im Licht lebt, um bei ihm die Ewigkeit zu verbringen.